Wir müssen heute Morgen leider noch einmal über die Wirren der letzten Tage reden. Im zweiten Kapitel des Petrusbriefs wird da weiter gesprochen von der falschen Leiterschaft, den falschen Lehrern. Und wir müssen uns das auch noch einmal zu Herzen gehen lassen, bevor wir dann mehr in die Freude kommen. Aber im Vorspann gesagt, Simon Petrus, er rühmte auch die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes und er schrieb gerade an diejenigen, wie wir es im ersten Vers des ersten Kapitels gelesen haben, die auch diesen teuren Glauben empfangen haben und nun unter dem Schirm und Schutz ihres Heilandes leben. Denen hat er geschrieben, dass sie dort bleiben sollen, bei allen Stürmen dieser Zeit, bei allem Gegenwind, den sie kriegen und erfahren werden in dieser Welt, der sie vielleicht sonst, wenn sie sich nicht immer auf diesen Schirm der Bewahrung berufen, an den sie verzweifeln könnten. Sie sollen aber nicht verzweifeln. Kinder Gottes sollen fröhlich bleiben und froh bleiben im Herzen und auch in der Gewissheit, wie wir es ja in einem Chorus immer gerne singen, dass jeder Tag mit Jesus schöner ist als der Tag vorher, nicht schlechter wird, sondern schöner. Aber damit wir dieses auch erleben, dass er schöner ist, müssen wir fester unter dem Schirm des Höchsten bleiben und fester in der Gegenwart Jesu. Darum ja in der Einleitung sagte dieser Petrus, der ja auch durchgedrungen war aus der Eigenmächtigkeit unter die Führung des lebendigen Gottes, Gott gebe euch viel Gnade, dass ihr bleibt bei ihm, dass ihr euch nicht wankend machen lasst. Und viel Frieden, Frieden in eurem Herzen, Ruhe, Geborgenheit, ja. Und die Erkenntnis, wer Gott ist für euch in Jesus Christus, unserem Herrn. Das hat er alles als Vorspann uns schon gesagt und dann darauf hingewiesen, auf die großen Geschenke, die wir bekommen haben durch das neue Wesen, dass wir nicht mehr so handeln müssen wie zuvor, dass wir eine ganz andere Wesensart haben dürfen, die uns gut tut, die aber auch anderen gut tut, durch die Zuwendung des Herrn. Das alte Wesen braucht nicht mehr da zu sein. Ich habe ja öfter mal schon diese Aussage gehört, naja, wir haben ja nun mal unser Naturell. Ja, nun gut, es ist eine gute Feststellung, aber soll das als Kind Gottes so bleiben? Sollen wir uns darauf berufen und sagen, ich bin nun mal, wie ich bin und ich bin nun mal cholerisch und dann ist es mein Recht, auch immer wieder mal aufzubrausen? Nein, das ist es nicht. Ich schade mir selbst und schade auch anderen. Sondern Petrus sagt, denkt daran, dass ihr ein ganz neues Wesen bekommen habt in Jesus Christus. Das ist eine wunderbare Tugend. Ihr könnt etwas tun, was ihr vorher nie tun konntet. Aber achtet darauf, dass ihr in dieser Geborgenheit bleibt. Dass euch diese Tugenden nicht schlecht gemacht werden und ihr euch wieder in die alten Tugenden oder Untugenden hineinziehen lasst. Und dann haben wir ja gelesen, diese großen Gefahren, dass es ja auch schon früher immer auch im alten Bund falsche Propheten gab, die da sagt, mir hat geträumt, aber der Herr sagt, naja, lass sie doch träumen. Wer aber mein Wort hat, der rede mein Wort. Nicht und nicht auf die Träume, was die anderen so erzählen. Und dies wird es aber zu aller Zeit geben. Ja, viele machen sich ihre Vorstellung und wollen gehört werden mit ihren Aussagen und verführen dabei gerne die schwachen Seelen. Und wir hatten von den Sekten gesprochen, nicht? Immer Bibel und noch was dazu. Ja, ganz fein wird das Wort Gottes unterwandert, indem man ein paar Sätze hinzubringt. Und dadurch ein anderes Licht auf bestimmte Bibelstellen wirft und sie anders interpretiert. So wie man das ja heute hören kann, ja, wir müssen die Bibel jetzt für unsere Zeit lesen. Und das ist natürlich absolut falsch. Die Bibel hat sich nicht der Zeit und den Menschen anzupassen, sondern der Mensch hat sich der Bibel anzupassen. Das müssen wir immer wieder beherzigen, ja. Und das soll auch hier im Petrusbrief angesprochen sein. Wir sollen also nicht auch auf das Scheinchristentum achten, derer, die sich auch mitten in die Gemeinden mischen, die dabei sind, religiös dabei sind und auch nicht auf die falschen Lehrer hören, die ja letztlich nur den Gewinn suchen, den materiellen und den ideellen Gewinn. Und dann haben wir gelesen in Vers 17, dass solche Gefäße leer sind in Wahrheit. Sie sind Brunnen ohne Wasser, Wolken, die vom Windwirbel umgetrieben werden, welchen behalten ist das dunkle Finsternis in Ewigkeit. Und jetzt lese ich die Verse 18 bis 22, falsche Leiterschaft. Sie reden stolze Worte, dahinter nichts ist. Sie reizen zur Unzucht, zur fleischlichen Lust diejenigen, die recht entronnen waren denen, die im Irrtum wandeln, und verheißen ihnen Freiheit, ob sie wohl selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem man überwunden ist, des Knecht ist man geworden. Denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi und werden aber wiederum in denselben verflochten und überwunden, ist mit ihnen das letzte Ärger geworden, denn das erste. Denn es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Das ist ja, wie gesagt, keine Aussage für Menschen, die überhaupt mit Glauben an Gott überhaupt nichts zu tun haben. Sondern hier wird immer geredet von denen, die sich mit unter die Gläubigen mischen, die einfach dabei sein wollen und gebraucht werden vom Widersacher, um die Herde zu zerstreuen, um sie auf andere Wege zu führen, nicht mehr auf dem schmalen Weg der Nachfolge Jesu bleiben zu lassen, der ja zum ewigen Leben führt, sondern auf den breiten Weg, wo alles möglich ist. Sie sind Werkzeuge des Widersachers gegen Gott, gegen Gott. Und wir lesen ja hier, dass im Verborgenen, was nicht immer gleich festzustellen ist, nichts vorhanden ist an geistlicher Führung. Sie reden stolze Worte und dahinter steht überhaupt nichts Geistliches. Die Worte klingen vielleicht schon herausfordernd und nach einem gewissen Wissen, aber es ist kein geistliches Wissen. Falsche Lehrer und falsche Christen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie keinen Heiligen Geist haben. Viele Theologen studieren an der Universität, aber wenn man sie dann reden hört, merkt man, sie wissen von der Bibel gar nichts. Sie haben zwar die ganze Bibel mal irgendwie gelesen oder davon gehört, was da drin steht, aber sie kennen überhaupt keinen Hintergrund. Man nennt das ja die moderne Theologie. Sie kommen dann auf die unsinnigsten Gedanken, dass Jesus Christus überhaupt keine Wunder getan hat, sondern er hat alle Kranken gesund gepflegt. Dass es keine Besessenen gab, sondern es waren Epileptiker, denen geholfen werden musste. Das sind ihre Aussagen. Ja, und versuchen einfach die Wunder Gottes materiell zu erklären, die sich zufällig irgendwo eingebracht haben. Obwohl sie die Bibel gelesen haben, obwohl sie sich Professoren nennen der Theologie und die Bibel unterrichten wollen, merken wir stolze Worte ohne Inhalt. Nichts ist dahinter, gar nichts dahinter. Und diese Menschen werden ja dann auf andere losgelassen, um sie zu unterrichten. Ich freue mich auch über das Werk in Krelingen. Das haben wir ja auch schon besucht. Letztes Mal war das 2006, waren wir dort. Und da gibt es ja eine Ausbildungsstätte extra für Pfarrer, zukünftige Pfarrer, damit sie sich nicht von diesen hohlen Worten der Professoren an den Fakultäten beeinflussen lassen, 2 Jahre Bibelstudium vorher, bevor man zur Universität geht. Das hat Pastor Kemner auch mit so eingeführt, damit man nicht auf den Weg des Unglaubens geführt wird. Wir könnten sagen, naja, die brauchten ja gar nicht mal zur Hochschule zu gehen. Das ist aber leider Voraussetzung, um im kirchlichen Dienst ein Pfarrer zu werden. Muss man eine theologische Ausbildung haben, keine Bibelschule. Das genügt bei denen nicht. Und deswegen werden die vorbereitet. Lasst euch nicht von den stolzen Worten einholen, hinter denen überhaupt nichts steht, sondern haltet fest im Glauben an Jesus Christus und sein Werk. Also diese Lehrer, die hier bezeichnet werden, die wird es die ganze Zeit geben und in der Endzeit ganz besonders viele davon. Weil nämlich der Satan diese Arbeit intensiviert, weil er wenig Zeit hat in der letzten Zeit, um eben möglichst viele, viele Religiöse oder Gläubige von diesem Weg der Nachfolge Jesu abzuziehen. Sie gehen zwar, diese Lehrer, mit biblischen Vokabeln um. Sie reden zum Beispiel von Gnade, von Versöhnung. Sie reden von Liebe. Sie reden auch von Aussagen des prophetischen Wortes, was dort steht. Manche reden sogar über Zukünftiges, was in den Propheten steht, über Israel und über die Gemeinde. Über die Gemeinschaft der Gläubigen reden sie. Sie reden auch über Barmherzigkeit, rühren aber diese Themen für sich persönlich nicht an. Sie sind Nutznießer dieser Barmherzigkeit, die andere üben und profitieren davon. Es war ja mal so erschütternd, am Anfang unseres Glaubens, dann hörten wir auch manche anderen Gläubige mal zu und dann hörten wir, wie viel so ein Pfarrer, geschäftsführender Pfarrer verdiente damals, ja. Geschäftsführer, es gibt ja mehrere manchmal in einer Kirche und wie viel einer so verdiente. Und das ging ja in die Tausende D-Mark hoch. Und wir sprachen mal mit einem Pfarrer, dass er ja dies und jenes offenbar in der Schrift nicht so beachtet und warum er dies und jenes zuließe. Er käme doch schließlich auch aus dem EC und er käme doch aus pietistischen Kreisen und wüsste es besser. Ja, wenn ich das hier so sagen würde, dann müsste ich jetzt mein Amt aufgeben. Aber ich werde ja bald pensioniert, deswegen muss ich ja noch durchhalten und mache einfach mit. Das war seine Devise. Und kassierte dann dafür Tausende von Mark. Damals war es noch D-Mark, ja. Und er musste natürlich auch sehen, wie er das Geld unterbringt, nicht? Das ist ja dann auch immer ein Problem, nicht? Ja, dann beschäftigt man sich damit. Das ist dann so, sie profitieren von der Barmherzigkeit der anderen, aber selber sind sie nicht willig, die Barmherzigkeit Gottes dem Nächsten anzubieten und zu sagen, pass auf, höre nicht auf das, tu das. Ich freute mich in der früheren Zeit, meine Mutter hat das mal erzählt, weil sie auch bei einem Pfarrer in Kreuzberg im Büro mal ausgeholfen hat und es war ein gläubiger Pfarrer. Der machte sich jedes Jahr ein Gewissen über die Konfirmanden. Weil er genau sah, dass viele Konfirmanden, die haben da so 3, 4, 5 Stunden besucht oder sonst was und dann wollten sie plötzlich eingesegnet werden. Und er wusste, die segne ich nicht ein, sondern die segne ich aus, wenn ich das tue. Die wollen überhaupt nicht glauben. Und dann hatte er sich geweigert, diese einzusegnen, nur die, von denen er überzeugt war, dass sie wirklich Jesus folgen wollten. Dann sagte das Konsistorium, fragte ihn ab, sind sie denn zum Konfirmandenunterricht gekommen, ja oder nein? Ja, sind sie gekommen, dann hast du sie einzusegnen. Nein, mache ich nicht. Gut, dann musst du gehen. Und er ging dann lieber, er ließ sich dann lieber rauswerfen. Ja, er sagt, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das ist ja unbarmherzig, wenn ich die einsegne, die überhaupt nicht glauben. Die denken dann vielleicht sogar noch, sie sind auf dem richtigen Weg. Die Barmherzigkeit üben, das ist wichtig. Man redet davon, aber sie selber, diese falschen Lehrer, sie üben sie nicht aus, sondern sie profitieren nur davon. Es geht ja sogar noch weiter. Sie leben sogar ausschweifend weiter in der fleischlichen Lust und verführen diejenigen, die gerade mal so entronnen sind diesem alten Leben, wieder in das alte Leben hineinzukommen. Was hören wir alles so aus religiösen Kreisen? Ja, auch die Pädophilie, wo Kinder missbraucht werden. Alles unter dem Deckmantel des Christentums. Man muss sich das mal vorstellen, was dort geht. Hier sehen wir also, stolze Worte werden dort gesagt, auch von den Priestern zum Teil, und hintenrum ganz anders. Ohne Inhalt. Reden ohne Inhalt. Petrus warnte davor damals schon, dass wir darauf achten sollen und genau hinhören, ob tatsächlich das Leben und die Taten mit den Worten übereinstimmen. Und wenn nicht, dass wir uns dann auch von diesen Worten dieser Menschen entfernen. Diese falschen Führer, falschen Lehrer, sie lehnen einfach die Engigkeit des Kreuzes ab und verkündigen nur ein humanistisches, fleischliches, soziales Evangelium. Das sind Brunnen ohne Wasser. Das sind Wolken vom Windwirbel umhergetrieben. Denen wird behalten die Finsternis in Ewigkeit. In Matthäus 7, 13 bis 16 können wir mal dazu etwas lesen. In Matthäus 7, da wird ja diese, werden die zwei Wege ja beschrieben. Geht ein durch die enge Pforte. Und hier steht bewusst das Wort eng. Ja, das ist wirklich für uns ein Begriff. Wenn wir dieses Wort eng hören, merken wir schon, oh, das muss ein so schmaler Weg sein, dass man gerade mal so durchkommt. Geht durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Ihrer sind viele, die darauf wandeln. Also nicht nur die grundsätzlich Gottlosen, die von Gott nichts wissen wollen, sondern auch die Religiösen, die wandeln darauf. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wenige sind ihrer, die ihn finden. Deswegen seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten, und jetzt kommt das, woran das zu erkennen sein soll, sollt ihr sie erkennen. Man kann ja nicht Trauben lesen von den Dornen und Feigen, von den Disteln. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht nur auf die Worte achten, was sie sagen, stolze Worte ohne Inhalt, sondern prüfen, ob sie auch lebensmäßig dahinter stehen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, beschreibt Jesus solche Menschen, solche, die vorgeben, auf dem Weg des Lebens zu sein und doch nicht sind. Lukas 11, Vers 42. Weh euch Pharisäern, weil das waren ja ganz fromme, äußerlich fromme Leute, die troffen ja vor Frommheit, ja. Die haben alles so übergenau genommen und alles musste unter dieser Prämisse, ich bin ein frommer Mensch, laufen. Weh euch, sagt aber Jesus, wir Pharisäern, dass ihr verzehntet die Minze, das ganz einfache Kraut und die Raute und allerlei Kohl. Ja, da sollen sie euch den Zehnten geben. Ihr geht aber vorbei an dem Gericht und an der Liebe Gottes. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Weh euch Pharisäer, ihr, die ihr gerne oben ansitzt, ihr wollt gerne gesehen und gehört werden in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markte. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr seid wie die verdeckten Totengräber, darüber die Leute laufen und kennen sie nicht. Da sagten einige von den Schriftgelehrten und sprachen zu Jesus, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns doch auch. Jesus sagt, ja, weh euch, ihr Schriftgelehrten, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr rührt sie nicht mit einem Finger an. Das ist genau das, was auch hier Petrus sagt. Ja, stolze Worte, nichts dahinter. Profitieren von der Barmherzigkeit der Gläubigen. Weh euch, denn ihr baut der Propheten Gräber, eure Väter haben sie getötet. So bezeugt ihr ja und seid willig, die Werke eurer Väter zu tun. Denn sie töteten sie, so baut ihr ihre Gräber. Also der Herr Jesus entlarvte sie hier auch ganz eindeutig, dass es nur fromme Fassade, sehr fromme Fassade sogar war, so dass andere durch diese fromme Fassade getäuscht werden konnten, denn so fromm, wie die aussahen und wie sie redeten, war kaum ein anderer im Volk. Es waren einfache Leute, nicht? Wir denken an dieses Beispiel des Blindgeborenen, den Jesus geheilt hat und der dann nachher befragt worden ist, wer hat dich denn nun geheilt? Und dann hat er das erzählt. Und dann fragten sie wieder, ja, wie, erzähl doch nochmal, wie das so war. Und dann sagte er, ne, wieso, wollt ihr auch seine Jünger werden? Ja. Und dann haben sie ihn beschimpft, haben gesagt, na du bist sein Jünger. Wir sind des Mose Jünger. Ja, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Merken wir dies? Sie stellten sich einfach darüber, du bist viel zu klein. Schau doch mal, was ich für ein Gewand anhabe. Ja, wer ich hier bin, mit wem du hier redest. Stolze Worte, nichts dahinter. Nichts dahinter. In Römer 8 schreibt der Apostel Paulus in 8, Vers 13, dass nur der Heilige Geist und das dadurch veränderte Leben, das Leben ein Zeugnis wahrer Jüngerschaft sein kann und ist. Wer Christi Geist nämlich nicht hat, der gehört ihm gar nicht. Es geht also immer wieder um das Beseeltsein vom Geiste Gottes. Das ist Christentum, wo Christus im Herzen der Menschen wohnt. Ich lese mal diese Verse in Römer 8, Vers 8. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so Gottes Geist in euch wohnt. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Er kann christlich reden, aber er gehört nicht zu Christus. Und davon gibt es sehr viele, auch solche Leiter und Führer. Denn wir wundern ja uns manchmal, was gerade Menschen, die an der Spitze einer Organisation stehen, plötzlich aussagen und tun. Dann sind wir erschrocken, wie kommen die denn dazu? Wir wundern uns, das kann doch nicht sein. Bisher hatten wir immer gedacht, das sind die richtigen Führer und Leiter und jetzt kommt was heraus, was ganz entgegengesetzt. Das war aber schon immer bei ihnen drin. Das konnte nur noch nicht gesagt werden. Der Zeitpunkt war noch nicht da. Sie haben sich nicht verändert. Sie waren immer so. Bloß es hatte keiner gemerkt. Verstehen wir? Aber jetzt haben wir es dann plötzlich vielleicht gemerkt an einer Stelle und dann sollen wir gleich sagen, hier gehen wir nicht weiter mit. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und so nun der Geist dessen, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. Mit anderen Worten, der Geist Gottes macht sich den Leib, die Glieder des Leibes zunutze zu seinem Werk in dieser Zeit, in der Weise, wie es ihm gefällt. Der Leib ist zwar tot, von Sünde geprägt, aber er wird zu diesem Werk des Herrn erweckt, damit er in dieser Zeit auch die Werke tun kann, die auf Jesus Christus hinweisen können. Im Gegensatz also zu den falschen Lehrern, die mit gelernten und angelernten Worten umgehen, nicht mit Worten, die der Heilige Geist in ihnen offenbart hat, sagt Paulus über seinen Dienst in 1. Korinther 2, und das können wir wirklich als Gegensatz, als wunderbaren Gegensatz erfahren, wie demütig dieser Apostel war, der ja vorher ein Kämpfer gegen das Evangelium war. Er war anerkannt in Israel als ein sehr frommer Mann. Er gehörte zu der Sekte der Pharisäer, sagt er, der vornehmsten Sekte. Und hier spricht er dann plötzlich: Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch. Ich weiß also nichts, sagt er, als allein Jesum Christum. Das ist mein Wissen. Und das prägt mein Leben und das will ich erzählen. Allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern. Das heißt, ich hatte euch eigentlich gar nichts zu geben, wollte er sagen. Nur Jesus Christus. Das ist das Neue, das sind die wahren Lehrer. Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft. Warum? Dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das sind auch die einleitenden Worte des Petrus, wo er sagt, ich schreibe denen, auf die auch der Glaube, dieser kostbare Glaube gekommen ist, den sie festhalten sollen, der auf der Kraft Gottes beruht, der nicht aus dem Menschlichen herausgekommen ist und auch nicht anerzogen werden kann und nicht gelehrt werden kann, sondern nur geschenkt werden kann. Alles ist in Gottes Hand. Nur der Geist Gottes führt uns zum wahren Leben mit Gott und in die wahre Freiheit. Das ist Freiheit in Christus. Da fällt mir gerade so immer ein, Herbert Nötzold hat ja auch ein lautes Organ und dann polterte er manchmal mit seinen Worten so richtig in die Versammlung rein. Und er hatte ja auch Jugendarbeit gemacht und dann sagte er solche Worte: Ja, und du denkst dann, als du kannst machen, was du willst. Nein, du kannst nicht machen, was du willst, ja, hat er dann gesagt, sondern was Christus dir sagt, das kannst du machen, nicht was du willst. Das ist Freiheit, wenn ich nicht machen muss, was ich will, sondern tun darf, was Gott will. Das ist Freiheit. Das ist eine hohe Freiheit. In Vers 19 haben wir ja gelesen, ich lese das in dem Zusammenhang nochmal, sie verheißen ihnen Freiheit, obwohl sie selber Knechte des Verderbens sind, denn von wem man überwunden ist, des Knecht ist man geworden. Sie reden zwar von der Freiheit, aber sie haben sie nicht, diese falschen Lehrer. Wahre Freiheit ist, sich unter den Willen Gottes zu beugen und zu tun, was er sagt, so wie es Maria schon den Menschen bei der Hochzeit zu Kana sagte. Die haben ja gar nicht verstanden, welche Anweisung Jesus dort gab, als es an Wein gebrach. Eigentlich hat er sich der Sache nicht annehmen wollen, aber der Herr nutzte das immer zu einem Zeichen, zu einem Zeugnis und sagte dann, bitte füllt die 6 Krüge dort mit Wasser bis oben ran. Wieso mit Wasser? Sollen wir jetzt Wasser weiter trinken? Wir hatten doch eben Wein. Und dann sagte sie, was er euch sagt, das tut. Das tut einfach. Und dann kam dieses Wunderbare heraus. Der Speisemeister war ja ganz erstaunt, welche Qualität dieser Wein hatte. Und sagte dann zum Bräutigam, ja, wie kommt denn das? Man gibt doch erst den besten Wein. Und wenn die dann halb betrunken sind, dann den schlechten, das merken die dann nicht mehr. Ja, und du hast aber den besten zum Schluss aufgehoben. Ja, es ging ja gar nicht um den Wein, es ging ja um das Zeichen, nicht? Dass durch das Blut des Lammes die Erlösung und die Reinigung des Menschen von der Sünde, der Schuld und dem Tod geschehen sollte. Eine geistliche Führerschaft und geistliches Zeugnis führt immer, und das ist das Ziel im Unterschied zu dem anderen, zum Kreuz. Immer zum Kreuz, immer zum Kreuz. Weil dort am Kreuz die Schuld getilgt worden ist und der Sieg errungen worden ist über Hölle, Tod und Teufel und die Rückseite des Kreuzes, die Auferstehung Jesu von den Toten, ein für allemal aufzeigt. Deswegen wahre Leiterschaft, egal in welchen Kreisen, ich habe mir das auch gemerkt, was Bruder Nötzold früher mal sagte zu mir, als ich die Jugendarbeit dort begann, die Jugendstunde ist keine Spielstunde, sondern eine Jugendbibelstunde. Oh ja, muss ich immer drüber nachdenken. Keine Spielstunde. Jugend will ja immer erstmal spielen. Das kann ja noch drangehängt werden später. Aber die Jugendstunde ist eine Jugendbibelstunde, ja, die immer mit der Aussage sein soll zum Kreuzen, zur Entscheidung. Das ist mir sehr ins Herz gefallen. Und wir haben jede Jugendstunde so beendet mit dem Aufruf zur Bekehrung. Zur Bekehrung. Und jeder sollte, wer wollte, beten, dass er sein Leben Jesus neu auf den Altar legt. Und das haben dann auch viele gemacht. Wir haben keine Jugendstunde beendet, ohne diesen Aufruf zu haben. Immer auf das Kreuz Christi, darum geht es. Wir wollen ja keine fromme Gesellschaft erziehen, sondern Gemeinde Jesu soll gesammelt werden. Denn dort am Kreuz Christi wird das fleischliche, sündige Wesen gestraft und verurteilt und das neue Leben der Auferstehung wird danach offenbar. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus das auch und die Galater waren ja sehr gefährdet. Sie waren auch mit viel Humanismus und Götzendienst umgeben und leicht wieder verführbar in diese Sphären ihrer Umgebung hinein. Und deswegen wurde gerade an die Galater, die ja dann auch wieder gesetzlich wurden und man hat ihnen gesagt, warum wollt ihr wieder von vorne anfangen? Bleibt doch mal bei Jesus. Hört doch mal auf, wieder eure Feiertage zu feiern und zu denken, dann seid ihr fromm genug. Sondern bleibt bei dem, was ihr gelernt habt. Und da schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 6, Vers 14, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn, das ist mein Ruhm, von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das ist mein Ruhm, das ist mein Ruhm. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern es gilt nur die neue Kreatur, nur die neue Kreatur. Der einzige Halt und Ruhm der Gläubigen in Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, ist die neue Kreatur. Und was ihn nicht meint, das müssen wir auch für die Endzeit so sehen und hören und schauen, was ihn nicht meint, meint immer die Welt. Was ihn nicht meint, meint die Welt. Und somit meint es dann das sündige Leben, das sündige Fleisch. Denn allein Jesus Christus, Gott in Christus, ist unsere Gerechtigkeit. Ich beziehe das jetzt ganz persönlich auf uns. Es ist unsere Versöhnung. Wir sind versöhnt mit dem Vater im Himmel. Es ist unsere Auferstehung von den Toten. Es ist unser neues Leben in der Zeit und in Ewigkeit. Er, Jesus Christus, ist unser Maßstab, er ist unser Vorbild, er ist unsere Kraft, er ist unsere Hilfe, er ist auch unsere Freude. Ja, manchmal wird ja gesagt, ein Christ muss fröhlich sein. Ja, was ist denn das für eine Fröhlichkeit? Es ist die Freude am Herrn. Das ist die Freude, die ein Christ immer haben sollte. Ja, nicht diese fleischliche Freude, das bringt nicht weit. Die ist mal momentan da, nachher kommt die Traurigkeit wieder, das Elend. Dann gehen die Mundwinkel wieder runter. Da sagte mal ein Freund von unserem älteren Sohn, sagt er, ja, ist ja erstaunlich, wenn man so einige sieht, wenn man auch euch so mal ansieht. Ihr seid ja nun auch schon älter, der war ja nun noch jünger, nicht? Und dann ist man immer die Älteren, so wie ich das mal auf einer EC-Tagung kennenlernte. Da war ich dann gerade mal so, weiß ich was, 35 oder so etwas, nicht? Und dann hielt in einer Turnhalle ein junger Bruder da eine Andacht und dann sagte er, weil er mich und Wolfgang Lorenz dort sah, ja, und auch die älteren Brüder dahin, ne? Und dann sage ich, jetzt weißt du, wie wir aussehen in den Augen der 18-Jährigen. Wir sind die Älteren, ja? Und der war ja nun auch jünger. Und er sagt, ja, er hätte ja beobachtet, so ab 50 gehen die Mundwinkel mal runter bei den Leuten. Aber bei euch geht das so nach oben. Wie kommt denn das? Ja? Obwohl ihr schon über 50 seid. Nicht? Ja, das ist dann die Freude am Herrn. Da können die Mundwinkel auch wieder oben sein. Nicht? Ansonsten, wenn man sie nur die fleischliche Freude hat, dann geht es mal so, mal so. Ja? Mal hoch, mal runter. Nicht? Ja, auch zu Tode Betrieb. Aber das soll nicht sein. Jeden Tag ist Christus unsere Freude. Er ist auch unser Sieg. Wir gehen mit diesem Sieg in den Alltag. Er ist auch unser ewiges Erbe. Wir haben das größte Erbe anzutreten, das, was Christus für uns erworben hat im Himmel. Ein Reichtum unvorstellbar, eine Herrlichkeit unvorstellbar. Er ist unsere Orientierung, unser Glaube und er ist der, der sagt, was wir tun sollen. Und das alles wirkt der Heilige Geist in den Gläubigen. Und wo dieser Geist nicht ist und dieses Werk nicht vollführt, da gibt es nur stolze Worte ohne Inhalt. Lesen wir Johannes 16 dazu, was Gott durch seinen Geist in uns tut, ständig tut. Nicht nur so ab und zu, auch nicht nur am Sonntag in der Versammlung, sondern ständig, Tag und Nacht, wo er bei uns ist. Jesus verheißt ja diesen Heiligen Geist den Jüngern und sagt, das kommt die Zeit, wo dieser Geist in euch wohnen wird. Und was macht er? Derselbe, der wird mich ständig verklären. Er wird ständig euch zeigen, wer ich bin. Er wird euch ständig mein Kreuz zeigen und zeigen, welchen Sieg ich da errungen habe. Er wird zeigen, welche Hoffnung der Auferstehung ist. Er wird mich verklären. Das tut der Heilige Geist. Er zeigt uns immer wieder das neue Leben mit dem Herrn. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Und wenn wir diese Verkündigung durch den Heiligen Geist zulassen, dann haben wir stets unseren Herrn und Meister vor unserem geistlichen Auge. Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Ja, du bist für mich am Kreuz gestorben. Ja, du bist für mich auferstanden von den Toten. Wo dieser Geist aber nicht ist, findet die Verklärung Christi auch nicht statt. Und die Schau auf das vollbrachte Werk ist da nicht vorhanden. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, wir kennen diese Verse, die klingen vielleicht zunächst etwas streng, aber sie sind eingebettet in die Offenbarung Jesu, in die Verklärung Jesu durch den Heiligen Geist. Und da werden sie dann plötzlich ganz leicht und natürlich. Vers 23, wo Jesus dann sagt, wer mir folgen will. Das geht ja auch dann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ganz einfach, ganz leicht. Denn die anderen, die ihr Leben erhalten wollen, die nur stolze Worte haben und da steckt nichts dahinter, die werden es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und gibt es mir, der wird's erhalten. Der wird's erhalten auch zum ewigen Leben. Und dasselbe dann auch nochmal im Brief an die Epheser, Epheser 4, Vers 22 und 23, wo dann deutlich gesagt wird, bleibt in der Entscheidung für den Herrn, legt von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen. Und hier merken wir, dass Petrus den Finger in die Wunde der falschen Lehrer drückt und sagt, das wollen sie nicht. Sie wollen den alten Menschen nicht ablegen. Sie wollen ihn vielleicht etwas verschönern. Sie wollen ihn vielleicht ein bisschen reformieren, dass sie irgendeine Untugend ablegen. Sie wollen ihn neu anstreichen, dass er schöner aussieht. Aber sie wollen ihn nicht ablegen. Legt nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der nämlich durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und hier merken wir schon bei diesen Worten, der nach Gott geschaffen ist, da ist ein ganz anderes Sagen plötzlich dran. Denn wenn er nach Gott geschaffen ist und von Gott geschaffen ist, dann hat Gott das Sagen über diesen neuen Menschen, über diesen neuen Leib, über dieses neue Leben. Und somit ja auch in den weiteren Briefen, wie zum Beispiel im Kolosserbrief, Kapitel 2, schreibt der Apostel Paulus auch weiterhin und mahnt, nicht abzulassen von dieser Veränderung zum neuen Leben, sondern darin zu bestehen. Und auch nicht durch Reden, die nur fromm klingen, aber ohne Inhalt sind, auf den breiten Weg führen zu lassen. Lasst euch von niemand das Ziel verrücken. Von denen, die nach eigener Wahl einhergehen, in Demut, in Geistlichkeit der Engel, davon sie nie etwas gesehen haben, und sind ohne Ursache aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn. Und sie halten sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird und also wächst zur göttlichen Größe. Sie halten sich nicht am Haupt Christi fest. Sie halten sich an sich selbst fest. Also diese Warnungen, die Petrus hier uns gibt, sind aktueller denn je. Denn wir beklagen ja auch in unserer Zeit, dass wirklich der Glaube überall nachlässt und die Menschlichkeit auf das Podium gehievt wird. Peter Hane hat ja mal ein Buch rausgegeben, Schluss mit lustig. Ja, Schluss mit lustig. Da meint er genau, wir haben alles nur so eine christliche, lustige Gesellschaft. Das muss mal aufhören. Das hat mit der Nachfolge Jesu nichts zu tun. Das hat nur den Anstrich, als ob es geistlich wäre. Es ist aber fleischlich und weltlich. Und dieses Schluss mit lustig wird sich aber nicht aufheben lassen in unserer Zeit, sondern es wird immer besser in dieser Hinsicht werden, in der negativen Hinsicht. Es nimmt zu, oberflächlich. Man soll sich nicht mehr vom Geist Gottes strafen lassen. Und dann sagt Petrus Folgendes über diese Leute. Es wäre besser, dass die nie erfahren hätten, wie der Weg des Heils geht. Warum wäre es besser? Weil dadurch, dass sie nun in der christlichen Gemeinschaft waren und auch in der Bibel gelesen haben und den Weg des Heils erfahren haben und ihn doch nicht erwählt haben, sie eine größere Verdammnis kriegen als die, die es nicht wussten. Es wäre besser, die hätten das gar nicht erst erfahren, solche falschen Lehrer und Zeugen. Und das sind auch Worte, die der Herr Jesus sagte beim letzten Abendmahl. Könnt ihr euch daran auch entsinnen? Er sagte nämlich in Matthäus 26, einer unter euch wird mich verraten. Und dann kam ja die Frage auf, bin ich's? Sie wurden sehr betrübt, hoben an, ein jeglicher zu fragen, ob sie sind. Jesus sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel tauchte, der wird mich verraten. Des Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch welchen des Menschensohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass er nie geboren wäre. Denn er ging ja 3 Jahre mit Jesus durch das Land. Er hat die Wunder gesehen, er hat die Predigten gehört. Er wurde sogar mit ausgesandt mit einem anderen Jünger, um das Evangelium und die Ankunft des Messias kundzumachen. Er wird mich verraten. Er hatte Worte, die hat er gelernt, hat er gehört, hat er weitergesagt, aber es war keine Substanz. Es wäre besser, der wäre nie geboren. Denn das ist besonders schlimm. Wenn man also den Weg des Lebens kennenlernt und ihn nicht erwählt, immer passiv bleibt. Und das meint Petrus genau hier in diesem Kontext auch und sagt, es wäre besser, dass die gar nicht erst diesen Weg der Gerechtigkeit erkannt hätten. Und der Herr Jesus hat das ja auch gesagt zu den Städten am See Genezareth. Ja, Kapernaum, Bethsaida. Ja, ihr habt ja das alles gehört und gesehen. Und ihr nehmt das einfach nicht an. Wenn eben Sidon und Tyrus das alles erfahren hätte, ja, dann hätten sie ja auch Buße getan. Wenn Sodom und Gomorra das erfahren hätten, nicht, dann hätten sie ja Buße getan. Aber ihr habt das alles gesehen und ihr bewegt euch nicht in dieses Leben hinein. Deswegen wird es Sodom und Gomorra erträglicher beim jüngsten Gericht gehen, als solcher Stadt wie Kapernaum und Bethsaida, die die Gegenwart des lebendigen Gottes erfahren haben. Bei all diesen Ankündigungen ist natürlich der Aufruf für diejenigen, die noch unentschieden sind, gegeben, macht eine klare Entscheidung, geht einen klaren Weg mit dem Herrn. Auch solche gibt es ja in der Gemeinde Jesu, die zwar schon erkannt haben, dass Jesus Christus das Leben ist, aber den letzten Schritt noch nicht getan haben. Und die werden gleichsam damit aufgerufen, tut das, macht eure Berufung und Erwählung fest, folgt dem Herrn Jesus. Denn auch solche, die noch im fleischlichen Leben gerne zu Hause sind und bleiben, dürfen Gottes Gnade erfahren, wenn sie in Buße und Beugung zu ihm kommen. Denn in Markus 3, auch an anderen Stellen, spricht der Herr von einer einzigen Sünde, die nicht vergeben wird. Alle anderen Sünden werden vergeben. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Das ist die Sünde, wo man den Weg des Lebens erkannt hat und ihn dann letztlich dem Satan zuschreibt. So wie sie gesagt haben, die Pharisäer, du hast den Teufel. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Obwohl sie ja genau die Werke gesehen haben. Und Jesus ja sagte, wenn ihr den Worten nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken. Die beweisen, dass ich der Sohn Gottes bin. Und sie haben gesagt, du hast den Teufel. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird, weder in dieser Zeit noch in Ewigkeit. Aber alle anderen Sünden, da wo ich noch unentschieden lebe, werden vergeben. Die Gnade des Herrn ist größer als unsere Schuld. Allerdings die Aufrichtigkeit wird gefordert und Petrus mahnt ja zugleich auch, dass die, die im Glauben stehen, in der Aufrichtigkeit bleiben. Sprüche 28, Vers 13 und 14 sagt ja, wer seine Schuld, seine Sünde bekennt und lässt, nicht einfach nur immer entschuldigen, ach, das war schon wieder falsch, naja, morgen mache ich dasselbe, schon wieder falsch, kann ich, ja, und mache jeden Tag, und lässt. Das heißt, die Entschuldigung soll beinhalten, ich will es nicht wieder tun. Und das ist dann ein Gebetsanliegen, Herr, hilf mir, dass ich das nicht wieder tue. Ich habe ja erkannt, dass es schlecht war. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird er Segen widerfahren. Und das letzte Wort dazu, der Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 9, sagt, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz in Jesus Christus fest werde, was geschieht durch Gnade. Es ist wirklich köstlich, bei Jesus zu bleiben. Es ist wunderbar. Es ist das Beste, was einem, wie sagt man heute, was mir passieren kann. Das Beste, was mir passieren kann. Geborgenheit in Jesus Christus. Einseitigkeit in ihm. Engigkeit auf seinem Weg zuzulassen. Auf ihn zu schauen. Ihn sich verklären zu lassen durch den Heiligen Geist in mir. Dass ich immer wieder das Kreuz sehe. Danke für das Kreuz, für Golgatha, danke für diesen Sieg, danke für das neue Leben, danke für die Zukunft. Und wenn ich das jeden Tag tue, dann bleibe ich einfach in der Freude. Was kann mir dann noch schädlich sein, wenn ich auf dieser Seite mit dem Herrn stehe? Deswegen ist es ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Fest, dass es unerschütterlich bleibt in dieser Zeit. Das geschieht allerdings durch Gnade. Aber die Gnade ist uns ja dargereicht.